Wer je das Privileg hatte, einem Familienfest der Forsythes beizuwohnen, hat den bezaubernden und lehrreichen Anblick einer Familie des gehobenen Mittelstandes in vollem Glanz genossen. Und wenn einer dieser Glücklichen die Gabe psychologischer Analyse besitzt...
Ein Talent ohne finanziellen Wert und daher etwas, was alle Forsythes entsprechend ignorieren.
So hat er ein Schauspiel gesehen, das ein unergründliches menschliches Problem illustriert.
In einfacheren Worten, er hat in einem Zusammentreffen dieser Familie...
In der kein Zweig den anderen mochte, in der nicht einmal unter dreien ihrer Mitglieder ein Gefühl bestand, das der Bezeichnung Sympathie wert war,
Beweise dieser unverständlichen, greifbaren Zusammengehörigkeit gefunden, die eine Familie zu einer so bedeutenden Einheit in der Gesellschaft, zu einem so getreuen Abbild der Gesellschaft im Kleinen werden lässt.
Die Forsythe-Saga, nach dem gleichnamigen Roman von John Galsworthy, aus dem Englischen von Luise Wolf und Leon Charlitt. Musik und Komposition Henrik Albrecht. Bearbeitung und Regie Leonhard Koppelmann. Neunter und letzter Teil: Ende einer Epoche. Erstes Kapitel: Mutter und Sohn.
Zu behaupten, dass John Forsythe seine Mutter ungern nach Spanien begleitete, wäre unzutreffend. Er ging mit, wie ein gutartiger Hund mit seiner Herrin spazieren geht und einen köstlichen Hammelknochen auf dem Rasen zurücklässt. Ging mit und schaute sehnsüchtig zurück. Forsythes, die ihre Hammelknochen beraubt werden, sind zumeist schlechter Laune. John aber neigte nicht dazu. Er betete seine Mutter an und es war seine erste Reise. Durch die einfachen Worte:
Fahren wir doch lieber nach Spanien, Mutter. Du bist so oft in Italien gewesen. Und ich hätte lieber etwas Neues. Für uns beide.
War Italien zu Spanien geworden.
Für jemanden, der einen so verlockenden Hammelknochen zurücklässt und einen so festen Vorsatz hegt, gab er einen recht guten Reisebegleiter ab, den es gleichgültig ließ, wann und wo man irgendwo eintraf, der erhaben über das Essen war und ein Land zu schätzen wusste, das den meisten reisenden Engländern fremd war.
Nur einmal durchzuckte ihn die Ungewissheit, sich gegenüber seiner Mutter verraten zu haben.
Hat sie meine Versunkenheit vor Goyas Lavendimir bemerkt? Und weiß sie, dass ich nach dem Essen und am nächsten Morgen heimlich wieder hingegangen und ein zweites und drittes Mal eine halbe Stunde davor gestanden habe?
Es war natürlich nicht Fleur, aber ihr ähnlich genug, um eine schmerzliche Sehnsucht nach ihr zu erwecken. Er sah sie vor sich, wie sie die Hand über dem Kopf erhoben, am Fußende seines Bettes gestanden hatte.
Eine Reproduktion des Bildes in der Tasche zu tragen und sie anzuschauen, wurde John zu einer jener schlechten Gewohnheiten, die ihn früher oder später demjenigen verraten musste, dessen Blick durch Liebe, Furcht und Eifersucht geschärft war. Und der Blick seiner Mutter war durch alle diese Eigenschaften geschärft. In Granada, wo er auf einer sonnendurchwärmten Steinbank in einem mauerumschlossenen Garten der Alhambra trat und statt der Aussicht das Bild betrachtete, wäre sie fast dahinter gekommen.
Ist das dein Lieblings-Goya, John?
Zu spät unterdrückte er eine Bewegung, wie er sie in der Schule gemacht hatte, um irgendetwas zu verbergen, und erwiderte:
Ja.
Am Nachmittag desselben Tages fühlte er plötzlich einen dumpfen Schmerz im Kopf, ein sonderbares Stechen in den Augen und Übelkeit. Die Sonne hatte es zu gut mit ihm gemeint. Die folgenden drei Tage verbrachte er im Halbdunkel, in einer dumpfen, quälenden Gleichgültigkeit für alles, außer dem Gefühl von Eis auf der Stirn und dem Lächeln seiner Mutter.
Ich möchte gern wieder nach England zurück, Mutter. Die Sonne ist zu heiß.
Gut, mein Liebling, sobald du reisen kannst.
Sie waren 5 Wochen unterwegs gewesen, als sie die Heimreise antraten. Der dumpfe Druck war aus Johns Kopf verschwunden.
In Madrid mussten sie einen Tag auf Anschluss warten, und so war es nur natürlich, dass sie noch einmal in den Prado gingen. Diesmal blieb John nur wie zufällig einen Augenblick vor seinem Goya-Mädchen stehen. Jetzt, wo er zu ihr zurückkehrte, konnte er es sich leisten, weniger gründlich zu sein. Nun war es seine Mutter, die vor dem Bild stehen blieb und sagte:
Das Gesicht und die Gestalt des Mädchens sind wundervoll.
John war beunruhigt.
Weiß sie es?
Zweites Kapitel: Väter und Töchter.
Ein Zufall, wie er im Leben selbst des bestversicherten Forsyth einmal vorkommt, spielte an einem Abend in der dritten Woche von Johns unfreiwilliger Abwesenheit einen Anhaltspunkt über den Familienzwist in Fleurs Hände. Ihr Vater kam ohne Taschentuch zu Tisch herunter und wollte sich die Nase putzen.
»Ich werde dir eins holen, Papa«,
sagte Fleur und lief nach oben. Der Taschentuchbehälter, in dem sie suchte,
»ein altes Ding aus verblichener Seide«,
hatte zwei Abteilungen. Eine enthielt Taschentücher, die andere war zugeknöpft und enthielt etwas Hartes, Flaches. In einem kindlichen Impuls knöpfte Fleur sie auf. Es war ein Rahmen mit einer Fotografie von ihr als kleines Mädchen. Sie betrachtete sie interessiert, wie man das bei Bildern von sich zu tun pflegt, und verschob dabei das Bild, so dass ein anderes darunter zum Vorschein kam. Sie sah ein Gesicht, das sie zu kennen glaubte. Das Gesicht einer sehr hübschen jungen Frau in einem sehr altmodischen Abendkleid. Nachdem sie ihre eigene Fotografie wieder darüber geschoben hatte, nahm sie ein Taschentuch und ging hinunter. Erst auf der Treppe fiel ihr ein, wem das Gesicht gehörte.
Natürlich, natürlich, es ist Johns Mutter.
Die Erkenntnis traf sie wie ein Schlag. Und sie blieb unter dem Ansturm der Gedanken stehen.
Völlig klar. Johns Vater hat die Frau geheiratet, die mein Vater heiraten wollte. Hat sie ihm vielleicht weggeschnappt?
In der Angst zu verraten, dass sie hinter sein Geheimnis gekommen war, wollte sie nicht weiter nachdenken, schüttelte das seidene Taschentuch aus und ging ins Esszimmer zurück.
Ich nahm das Weichste, Papa.
Diese benutze ich nur nach einem Schnupfen. Aber es macht nichts.
Fleur verbrachte den Abend damit, sich die Sache zusammenzureimen. Sie erinnerte sich an den Blick ihres Vaters in der Konditorei damals.
Ein sonderbarer Blick, der eine seltsame, kalte Intimität verraten hat. Er muss diese Frau sehr geliebt haben, wenn er ihre Fotografie so lange aufbewahrt. Obwohl er sie verloren hat.
Schonungslos und sachlich überdachte sie sein Verhältnis zu ihrer eigenen Mutter.
Hat er sie jemals wirklich geliebt? Vermutlich nicht. John ist der Sohn der Frau, die er wirklich geliebt hat. Dann darf er mir wahrhaftig nicht verdenken, dass ich ihn liebe. Man muss sich nur daran gewöhnen.
Drittes Kapitel: Zusammentreffen.
Am Abend ihrer Rückkehr ging John recht zerknirscht zu Bett. Er wachte jedoch voll freudiger Erwartung. Es war der 5. Juli und erst am 9. hat er mit Fleur Rendezvous. Er sollte 3 Tage zu Hause bleiben, bevor er aufs Land zurückging. Irgendwie musste er es bewerkstelligen, sie vorher zu sehen.
Kein Elternpaar kann die unerbittlich wiederkehrende Notwendigkeit von neuen Hosen ableugnen. Am 2. Tag fuhr John daher in die Stadt und nachdem er sein Gewissen beruhigt und in der Conduit Street ein paar Sachen bestellt hatte, ging er zur Stratton Street, wo ihr Club war.
Doch zuerst einmal musste er eine kleine Enttäuschung einstecken. Auf seine Frage erhielt er zur Antwort, dass Miss Forsyth nicht im Club sei.
Vielleicht kommt sie später. Sie kommt oft am Montag, aber sicher weiß man das nicht.
Ich werde wiederkommen.
Er ging durch den Green Park, wo er sich unter einen Baum ins Gras warf. Die Sonne schien hell und ein leiser Wind bewegte die Blätter der jungen Linde. Das Herz tat ihm weh. So viel Finsternis überschattete sein Glück. Er hörte die Uhr 3 schlagen. Der Ton setzte etwas in ihm in Bewegung. Er nahm ein Stück Papier heraus und begann mit einem Bleistift darauf zu kritzeln. Er hatte einen Vers geschrieben und dachte über den 2. nach, als etwas Hartes seine Schulter berührte.
Ein grüner Sonnenschirm.
Über ihm stand Fleur.
Man hat mir gesagt, dass du da gewesen bist und zurückkommen wirst. Und da dachte ich, dass du vielleicht hier draußen bist und nun bist du wirklich da. Es ist herrlich.
Oh, Fleur, es ist zu schön, um wahr zu sein. Komm, gehen wir fort von hier.
Ja.
Er zog sie durch den fast zu ordentlich angelegten Park, um einen Platz zu finden, wo sie ungestört sitzen und sich bei den Händen halten konnten.
Ich hatte einen Sonnenstich, weißt du? Ich habe dir nichts darüber geschrieben.
Wirklich? War es interessant?
Nein. Mutter war ein Engel. Hast du irgendetwas erlebt?
Nichts. Aber ich glaube, herausgefunden zu haben, was zwischen unseren Familien war.
Sein Herz begann schneller zu klopfen.
Ich glaube, mein Vater wollte deine Mutter heiraten. Und stattdessen bekam sie deinen Vater.
Oh.
Ich fand zufällig eine Fotografie von ihr. Sie war in einem Rahmen hinter einer Fotografie von mir. Wenn er sie sehr geliebt hat, musste ihn das natürlich rasend machen, nicht?
Nicht, wenn sie meinen Vater mehr liebte.
Aber nimm an, sie waren verlobt.
Wenn wir verlobt wären und du glaubtest, einen anderen mehr zu lieben als mich, würde ich zwar verrückt werden, es dir aber nicht nachtragen.
Ich täte es. Du darfst das nie mit mir machen, John.
Ach, mein Gott, niemals.
Ich glaube nicht, dass mein Vater meine Mutter wirklich jemals sehr liebte.
John schwieg.
Gibt es in diesem ganzen verwünschten London nicht einen Ort, wo wir allein sein können?
Nur in einem Taxi.
Gut, dann nehmen wir eins.
Als sie eingestiegen waren, fragte Fleur:
Fährst du später zurück nach Robin Hill?
Mhm.
Ich möchte so gerne sehen, wo du wohnst, John.
Na, komm doch mit, ich zeige es dir.
Weißt du was? Ich bleibe die Nacht bei meiner Tante. Ich schaffe es bestimmt rechtzeitig zum Dinner zurück. Natürlich würde ich nicht ins Haus kommen.
Großartig. Ich kann es dir vom Wäldchen aus zeigen. Wir werden niemanden treffen. Um 4 geht ein Zug.
Gut.
Auf dem Bahnhof sahen sie niemand außer Gepäckträgern und ein paar Dorfbewohnern, die John nicht kannte, und gingen den Heckenweg hinauf, der nach Staub und Geißblatt roch.
Für John, der sich jetzt sicher fühlte und keine Trennung zu fürchten brauchte, war es ein wunderbares Schlendern, wunderbarer als das Umherstreifen auf den Hügeln oder am Ufer der Themse damals. Es war verklärte Liebe.
Einer jener leuchtenden Tage im Leben, wo jedes Wort, jedes Lächeln, jede leise Berührung wie Schmetterlinge und Blumen sind.
Ein glückliches Beisammensein ohne jeden Nachgedanken, das 37 Minuten währte. Sie erreichten das Wäldchen zur Zeit des Melkens. John wollte sie nicht bis zum Wirtschaftshof mitnehmen, nur bis dahin, von wo aus sie das Feld sehen konnte, das zu den Gärten und dem Haus dahinter führte. Sie bogen unter die Lärchenbäume ein und plötzlich, bei einer Wegbiegung, stießen sie auf Irene, die auf einem alten Baumstumpf saß.
Es gibt verschiedene Arten der Erschütterung. Sie können die Rückenwirbel treffen, die Nerven, das moralische Gefühl oder, schlimmer und nachhaltiger, die persönliche Würde. Das war bei John der Fall, als er so unvermutet auf seine Mutter stieß. Er war sich plötzlich bewusst, dass er etwas falsch gemacht hatte.
Hätte ich Fleur offen hergebracht? Ja, aber sich so einzuschleichen.
Trotz seiner tiefen Scham trat er seiner Mutter so unbefangen entgegen, wie seine Natur es ihm erlaubte.
Fleur lächelte ein wenig trotzig. Das verwunderte Gesicht von Johns Mutter verwandelte sich rasch in ein unpersönlich liebenswürdiges. Sie war es, die die ersten Worte sprach.
Es freut mich, Sie zu sehen. Nett von John, dass er daran gedacht hat, Sie zu uns zu bringen.
Der Ausdruck in den Augen seiner Mutter, die einen Augenblick auf ihm ruhten, war vernichtend.
Er fühlte sich wie ein Wurm.
Wir wollten gar nicht ins Haus. Ich wollte Fleur gern zeigen, wo ich wohne.
Wollen Sie nicht Tee mit uns trinken?
Er fühlte, dass der Fauxpas sich durch seine Worte verschärft hatte und hörte Fleur antworten.
Oh, danke vielmals. Ich muss zum Dinner zu Hause sein. Ich traf John nur zufällig und wir dachten, es wäre nett, wenn ich sehe, wo er wohnt.
Wie viel Selbstbeherrschung sie hat.
Natürlich. Aber Sie müssen zum Tee bleiben. Wir bringen Sie dann zur Station. Mein Mann wird sich freuen, Sie kennenzulernen.
Sein Vater saß mager, alt und elegant, ein Bein über das andere geschlagen unter der alten Eiche, und John litt im Voraus unter der Einbuße seines Ansehens in den Augen dieser stillen Gestalt.
Das ist Fleur Forsyth, Joyen.
Fleur.
Es ist mir ein Vergnügen.
Fleur Forsyth. Angenehm.
John brachte sie her, damit sie das Haus kennenlernt. Wir wollen gleich Tee trinken. Sie muss den Zug erreichen. Sag es drin, John, und telefoniere in den Drachen nach einem Wagen.
Gut, Mama.
Sie mit ihnen allein zu lassen, war seltsam und doch, wie seine Mutter zweifellos vorhergesehen, im Augenblick das kleinere Übel. Er lief also zum Haus hinauf.
Jetzt werde ich Fleur nicht mehr allein sehen. Nicht eine Minute. Und wir haben kein Zusammentreffen vereinbart.
Als er in Begleitung des Mädchens und des Tees zurückkam, war keine Spur von Verlegenheit mehr unter dem Baum. Nur in ihm selbst noch, dafür aber umso stärker.
Er sah das Lächeln seines Vaters.
Die Jugend ist unsere Götter und unsere Ideale müde. Fort mit ihnen, sagen sie, stürzt ihre Götzenbilder. Kehren wir zum Nichts zurück. Und bei Gott, das haben sie getan.
John hörte zu, bestürzt, beinahe entsetzt über die Worte seines Vaters, hinter denen er einen Sinn spürte, den er nicht verstand.
John ist ein Dichter. Er wird auch hingehen und zertrümmern, was von uns noch übrig ist. Besitz, Schönheit, Gefühl, alles Rauch. Wir dürfen nichts besitzen heutzutage. Nicht einmal Gefühle. Sie stehen dem Nichts im Weg.
Nein, Papa! Wir wollen nur leben. Und wir wissen nicht wie, weil die Vergangenheit im Weg steht. Das ist alles!
Donnerwetter. Das ist tiefsinnig, John. Stammt das von dir? Die Vergangenheit. Alter Besitz. Alte Leidenschaften und ihre Nachlese.
John hatte bemerkt, wie seine Mutter rasch ihre Hand an die Lippen legte, wie um ihn zum Schweigen zu bringen.
Aber genug davon.
Fleur sah auf die Uhr und stand auf. Seine Mutter ging mit ihr ins Haus und brachte sie dann zum Wagen. Keine Gelegenheit für ein Wort, kaum für einen Händedruck. John wartete den ganzen Abend darauf, dass sie etwas sagen würden. Sie taten es nicht. Es war, als sei nichts geschehen.
Viertes Kapitel. In der Green Street.
Als Fleur nach ihrer eiligen Rückkehr von Robin Hill an diesem Abend zu Tisch herunterkam, stand am Fenster von Winifreds kleinem Wohnzimmer jener eigenartige Belgier, Prosper Profond, der sich so heimlich wie unheimlich unter die Forsythes gemischt hatte.
Nun, Miss Forsythe, ich freue mich ungemein, Sie zu sehen. Geht es Mr. Forsythe gut? Ich sagte heute gerade, dass ich ihn gern einmal vergnügt sehen möchte. Er macht sich zu viel Sorgen.
Finden Sie.
Sorgen.
Fleur drehte sich um.
Ich habe heute im Club von seinem alten Kummer gehört.
Was meinen Sie?
Monsieur Profond bewegte seinen glatten Kopf, wie um seiner Feststellung möglichst wenig Gewicht zu geben.
Die kleine Geschichte, bevor Sie geboren wurden?
Obwohl sie merkte, dass er geschickt von seinem eigenen Anteil an der Verstimmung ihres Vaters ablenkte, konnte Fleur einer Anwandlung nervöser Neugierde nicht widerstehen.
Sagen Sie mir, was Sie gehört haben.
Das wissen Sie ja alles.
Sicherlich. Aber ich wüsste gern, ob Sie nicht etwas Falsches gehört haben.
Seine erste Frau,
murmelte Profond.
Sie unterdrückte die Worte.
Er war vorher nie verheiratet.
Und sagte:
Nun, was ist mit ihr?
Mr. Georges Forsythe hat mir erzählt, dass die erste Frau ihres Vaters später seinen Vetter Joyen geheiratet hat. Es war ein wenig unangenehm für ihn, glaube ich. Ich sah den Sohn. Ein netter Junge.
Fleur sah auf. Monsieur Profond verschwamm vor ihr.
Diabolisch. Riesig. Das also ist der Grund.
Mit heroischer Anstrengung gelang es ihr, die verschwimmende Gestalt wieder klar zu sehen. Sie wusste nicht, ob er etwas bemerkt hatte. Gerade da kam Winifred herein.
Oh, da seid ihr ja beide schon. Imogen und ich verbrachten einen höchst amüsanten Nachmittag im Babybazar.
Was für Babys?
Rettet die Babys. Ich habe etwas ganz billig bekommen, meine Liebe. Eine alte armenische Arbeit vorsintflutlich. Ich möchte Ihre Ansicht darüber hören, Prosper.
Tantchen!
Bei dem Ton in der Stimme des Mädchens trat Winifred dicht zu ihr.
Was ist los? Ist dir nicht gut?
Monsieur hatte sich ans Fenster zurückgezogen, wo er außer Hörweite war.
Tantchen! Er hat gesagt, dass Vater früher verheiratet war. Ist es wahr, dass er sich scheiden ließ und sie, John Forsythes Vater, heiratete?
Mein Gott. Dein Vater wollte nicht, dass du es erfährst. So etwas kommt vor. Ich habe ihm oft geraten, es dir zu sagen.
Oh.
Sagte Fleur, und das war alles. Aber es veranlasste Winifred, ihre Schulter zu streicheln.
Wir haben diese Sache, die viele Jahre zurückliegt, ganz vergessen. Komm jetzt zum Essen.
Nein, Tante, mir ist nicht ganz wohl. Darf ich nach oben gehen?
Liebes Kind, du nimmst dir das doch nicht zu Herzen. Du bist ja gar nicht richtig in die Gesellschaft eingeführt. Der Junge ist noch ein Kind.
Welcher Junge? Ich habe nur Kopfschmerzen. Aber ich kann diesen Belgier heute nicht mehr vertragen.
Gut, gut. Geh nach oben und leg dich hin.
Fleurs Kopf drehte sich, als sie hinaufging. Sie spürte eine Trockenheit im Hals, ein ungutes, angstvolles Gefühl in der Brust.
Kein Wunder, dass Vater die Fotografie so heimlich hinter meinem Bild versteckt. Er schämt sich, sie behalten zu haben. Aber kann er Johns Mutter hassen und doch ihre Fotografie aufbewahren?
Sie presste die Hände an die Stirn und versuchte, die Dinge klar zu sehen.
Haben Sie es John gesagt? Hat mein Besuch in Robin Hill Sie gezwungen, es ihm zu sagen?
Darauf kam jetzt alles an.
Ich weiß es. Alle wissen es. Außer vielleicht John.
Von dem Fenster des verdunkelten Zimmers sah sie den diabolischen Belgier aus der Tür treten und sich entfernen. Sie nahm etwas Erde aus dem Blumenkasten im Fenster und warf sie mit aller Kraft der sich entfernenden Gestalt nach. Sie traf nicht, doch es tat ihr wohl. Und aus der Green Street kam ein leiser Lufthauch.
Kein süßer Duft, sondern der Geruch von Benzin.
5. Kapitel. Fleur wird störrisch.
Fleurs Träume in dieser Nacht waren unruhig und wollten kein Ende nehmen. Matt und unausgeruht stand sie auf und ging gleich an das Studium von Whittakers Almanach.
Ein Forsythe weiß instinktiv, dass Tatsachen das Wesentliche jeder Situation sind.
Aus dem unschätzbaren Buch erfuhr sie, dass beide Partner 21 Jahre sein mussten. Andernfalls war die Zustimmung der Erziehungsberechtigten notwendig, die sie natürlich nicht erhalten konnten. Je mehr sie darin blätterte, desto unsicherer wurde sie, bis sie beim müßigen Umwenden der Seiten auf Schottland stieß.
Dort kann man ohne all diesen Unsinn heiraten. Ich brauche nur für 21 Tage hinzufahren, dann kann John nachkommen und wir dürfen uns im Beisein von 2 Personen für verheiratet erklären.
Unter einem Vorwand gelang es der zu allem entschlossenen Fleur Forsythe, ein Treffen mit John zu arrangieren. Sie trafen sich an einem ruhigen Plätzchen in der Nähe ihres Clubs. Bei einer halb versteckten Parkbank blieb sie stehen. Bis dahin hatten sie noch kein Wort außer einem kurzen Hallo gewechselt.
Setz dich, ich muss ernsthaft mit dir reden.
Fleur.
Wenn du mich nicht verlieren willst, müssen wir heiraten.
Warum? Ist irgendetwas vorgefallen?
Nein, nein, aber ich fühlte es in Robin Hill und auch bei mir zu Hause.
Aber in Robin Hill ging doch alles glatt. Und sie sagten nicht zu mir.
Sie wollen uns trennen. Das Gesicht deiner Mutter war deutlich genug. Und das meines Vaters.
Ich begreife nicht, wie sie nach all den Jahren noch so fühlen können.
Vielleicht liebst du mich nicht genug.
Dich nicht genug lieben? Aber ich...
Dann heirate mich.
Ohne es ihnen zu sagen.
Erst nachher.
Es würde Mutter furchtbar verletzen.
Fleur entzog ihm ihre Hand.
Du musst eben wählen.
John glitt von der Bank hinunter auf die Knie.
Aber warum sollen wir es ihnen nicht sagen? Sie können uns doch nicht wirklich trennen.
Sie können es, ich sage dir, sie können es.
Wie?
Wir sind vollständig abhängig, indem sie uns Geldschwierigkeiten und andere Schwierigkeiten machen. Ich habe keine Geduld, John.
Aber das heißt, sie betrügen.
Du kannst mich nicht wirklich lieben, sonst würdest du nicht zögern.
John hob die Hände bis zu ihrer Taille und zwang sie, sich wieder zu setzen. Sie sprach schnell weiter.
Ich habe alles überlegt. Wir brauchen nur nach Schottland zu fahren. Wenn wir einmal verheiratet sind, werden sie sich damit abfinden. Alle Menschen finden sich mit Tatsachen ab. Siehst du das nicht ein, John?
Aber sie so furchtbar verletzen.
Also will er lieber mich verletzen als die Seinen zu Hause? Gut, dann lass mich gehen.
Nein, ich bitte dich, Fleur.
Ich glaube, du hast recht, aber ich muss es mir überlegen.
Sie sah seine Augen, traurig und anbetend.
Oh, sieh mich nicht so an, John. Ich möchte dich nur nicht verlieren.
Du kannst mich nicht verlieren, solange du mich willst.
Oh, doch, ich kann.
Fleur, weißt du irgendetwas, das du mir nicht gesagt hast?
Es war die entscheidende Frage, die sie gefürchtet hatte. Sie sah ihn fest an und erwiderte:
Nein.
Nun gab es kein Zurück mehr.
Doch was macht das, wenn er mir gehören wird? Er wird mir verzeihen.
Sie schlang die Arme um seinen Hals und küsste ihn auf den Mund. Der Sieg war gewiss. Sie spürte es im Schlagen seines Herzens, im Schließen seiner Augen.
Ich will sicher gehen. Ich will sicher gehen. Versprich es mir.
John antwortete nicht. Sein Gesicht trug die Starre äußerster Qual.
Es wäre ein schwerer Schlag für sie. Ich muss es mir überlegen. Fleur, ich muss es wirklich.
Fleur schlüpfte aus seinen Armen.
Oh, sehr gut.
Und plötzlich brach sie vor Enttäuschung, Scham und Erregung in Tränen aus. Es folgten 5 Minuten tiefster Verzweiflung. Johns Zärtlichkeit und Reue kannten keine Grenzen, aber er versprach nichts. Trotz ihrer Absicht zu schreien.
Gut, wenn du mich nicht genug liebst, dann lebe wohl.
Wagte sie es nicht. Von Geburt an gewohnt, immer ihren Willen durchzusetzen, verblüffte und beschämte sie dieser Widerstand des jungen Mannes, der so zärtlich und liebevoll war. Die stürmische Begegnung endete unentschieden.
Sechstes Kapitel: Öl ins Feuer.
Als Fleur zu Hause ankam, fand sie eine so sonderbare Atmosphäre vor, dass sie sogar die Wand durchdrang, die ihre eigenen Sorgen um sie errichtet hatten. Ihre Mutter saß in tiefes Sinnen versunken im Wohnzimmer, ihr Vater stand nachdenklich im Treibhaus, keiner hatte ein Wort für sie übrig. Sie blieb bei ihrem Vater im Treibhaus und beobachtete ihn einige Momente bei seiner Arbeit. Soames untersuchte eine Ranke, an der keine Trauben waren.
Der Wein ist nicht gut geraten.
Ach, Vater, du weißt doch, warum ich hier bin. Mach es mir nicht so schwer. Warst du denn nie so verliebt?
Sie vermied es, ihn anzusehen, während sie das sagte, aber sie sah ihn gut genug. Sein blasses Gesicht hatte sich gerötet, die schwarz-grauen Augenbrauen waren dicht zusammengezogen.
Ich hatte weder Zeit noch Lust zu Liebschaften.
Dann hattest du wohl eine große Leidenschaft.
Soames schaute sie durchdringend an.
Ja, wenn du es wissen willst. Und sie hat mir nichts Gutes gebracht.
Er ging weiter an den Ranken entlang. Fleur folgte ihm schweigend auf den Zehenspitzen.
Erzähl mir davon, Vater.
Was brauchst du in deinem Alter von solchen Dingen zu wissen?
Lebt sie noch?
Ja.
Verheiratet?
Ja.
Es ist John Forsythes Mutter, nicht wahr? Sie war deine erste Frau.
Wer hat dir das gesagt? Wenn deine Tante... Also ich ertrage es einfach nicht, dass man darüber spricht.
Lieber Vater, es ist so lange her.
Lang oder nicht. Ich habe versucht, es zu vergessen. Ich möchte nicht daran erinnert werden. Heutzutage versteht das niemand. Eine große Leidenschaft. Niemand weiß, was das ist.
Ich weiß es.
Was redest du da? Ein Kind wie du?
Vielleicht habe ich es geerbt, Vater.
Was?
Für ihren Sohn, weißt du?
Er wurde kreidebleich und sie wusste, dass sie ebenso aussah. Sie starrten einander an in der dunstigen Hitze, die nach der pilzigen Erde, nach Geranientöpfen und nach dem reifenden Wein roch.
Das ist Wahnsinn.
Brach es aus Soames schließlich zwischen trockenen Lippen hervor.
Sei nicht böse, Vater. Ich kann nichts dafür.
Doch sie konnte sehen, dass er nicht böse war, nur erschrocken, zutiefst erschrocken.
Ich dachte, diese Torheit ist längst vergessen.
Mein Lieber, was sein muss, muss sein, nicht wahr?
Muss. Du weißt nicht, was du redest. Weiß der Junge Bescheid?
Noch nicht.
Es ist mir widerlich. Nichts könnte mir widerlicher sein. Der Sohn dieses Mannes, es ist pervers.
Er hatte sich wieder von ihr abgewandt und starrte, die eine Schulter ein wenig hochgezogen, unverwandt auf eine dürre Rebe.
Johns Vater ist sehr krank und alt. Ich habe ihn gesehen.
Du
Ja, ich war mit John dort. Ich sah sie alle beide.
Nun, und was haben sie zu dir gesagt?
Nichts. Sie waren sehr höflich.
Sicherlich. Du weißt ja gar nichts. Du spielst die Gefühle von 2 Monaten. 2 Monaten. Gegen die Gefühle von 35 Jahren aus. Welche Aussicht glaubst du, kannst du haben? 2 Monate. Deine erste Liebe. Das Ergebnis von ein paar Begegnungen, ein paar Spaziergängen, ein paar Unterhaltungen und einigen Küssen gegen etwas, das du dir nicht vorstellen kannst, das niemand sich vorstellen kann, der es nicht selbst erlebt hat. Komm, sei vernünftig, Fleur. Es ist Wahnsinn.
Wahnsinn ist, die Vergangenheit alles verderben zu lassen. Was geht uns die Vergangenheit an? Es ist unser Leben, nicht das eure.
Wessen Kind bist du? Wessen Kind ist er? Die Gegenwart ist mit der Vergangenheit verknüpft. Die Zukunft mit beiden. Davon kommt keiner los.
Aber, Vater, sieh es dir von der praktischen Seite an. Wir lieben einander. Es ist reichlich Geld vorhanden und nichts steht uns im Weg außer Gefühl. Hilf mir, Vater. Du kannst mir helfen, das weißt du.
Ich helfen? Ich bin der Stein des Anstoßes, die wahre Ursache und der Stein des Anstoßes. So nennt man es doch. Und du hast mein Blut in deinen Adern. Nun, der Teufel ist los. Wenn du auf deinem Eigensinn bestehst, schadest du nur dir selber. Komm, sei nicht töricht, mein Kind. Mein einziges Kind.
Fleur legte die Stirn an seine Schulter. Alles in ihr war ein Aufruhr, doch sie durfte es nicht zeigen.
Darf es nicht.
Sie verließ ihn und ging verstört, aber nicht überzeugt in die Dämmerung hinaus. Alles in ihr war vage und unbestimmt wie die Formen und Schatten im Garten, ausgenommen ihr Wille zu besitzen.
Siebtes Kapitel. Der alte Joyen geht um.
An diesem Abend hatte sich Joyen erschöpft gefühlt. Er öffnete das hohe Fenster, um frische Luft zu bekommen. Dann ließ er sich im alten Lehnstuhl seines Vaters nieder, schloss die Augen und legte den Kopf gegen das abgewetzte braune Leder.
Diese Geschichte mit John, eine böse Geschichte.
In seinem Zwischenstadium zwischen Schlaf und Wachen wusste er nicht, ob er nur im Schlaf den Geruch einer Zigarre verspürte und in der Dunkelheit vor seinen geschlossenen Augen seinen Vater vor sich sah. Die Gestalt nahm Form an, zerfloss und bildete sich wieder. Es war ihm, als ob er ihn sähe, mit seinem großen weißen Schnurrbart und den tiefliegenden Augen unter der gewölbten Stirn, den Augen, die die seinen zu suchen schienen, die ihn zu fragen schienen.
Stehst du deinen Mann, Joe? Die Entscheidung liegt bei dir.
Nein, ich habe mich gedrückt. Davor gedrückt, ihr weh zu tun. Und John, mir selbst. Ich habe auch nur Nerven. Ich habe mich gedrückt.
Aber die alten Augen, die so viel älter, so viel jünger waren als seine eigenen, ließen nicht locker.
Es geht um deine Frau, deinen Sohn, deine Vergangenheit. Du musst damit fertig werden, mein Junge.
War es die Botschaft eines Geistes, der umging? Oder der Instinkt seines Vaters, der in ihm weiterlebte? Und wieder roch er Zigarrenrauch. Den Duft, der aus dem alten, rauchgeschwängerten Leder aufstieg.
Nun gut, ich werde John schreiben. Die ganze Geschichte schwarz auf weiß zu Papier bringen. Mein lieber Sohn, du bist alt genug, um zu verstehen, wie schwer es für ältere Menschen ist, ihr Innerstes preiszugeben. Besonders wenn, wie es bei deiner Mutter und mir der Fall ist,
ihr Herz nur an dem Menschen hängt, dem sie ihre Beichte ablegen müssen. Ich kann nicht sagen, dass wir uns wirklich an der Sünde... Vor vielen, vielen Jahren, im Jahr 1883, als sie erst 20 Jahre alt war, ging deine Mutter eine unglückliche Ehe ein, deren Auswirkungen sich noch heute fühlbar machen. Der Mann, den sie heiratete, war Fleurs Vater, mein Cousin Soames Forsyte. Er hatte lange und zäh um sie geworben und um ihm Gerechtigkeit zuteil werden zu lassen. Nach 3 Jahren der Qual für einen so feinfühligen Menschen wie deine Mutter, der die Schönheit so liebte, John, traf sie einen jungen Mann, der sich in sie verliebte. Er war der Architekt eben des Hauses, in dem wir jetzt leben. Er baute es, damit sie und Fleurs Vater
auf jeden Fall aber verliebte auch sie sich in ihn.
Ich weiß, dass ich dir nicht erklären muss, dass man sich den Menschen, in dem man sich verliebt, nicht gerade auswählen kann. Es geschieht einfach. Doch dann ereignete sich eine schreckliche Tragödie. Der Mann, den sie geheiratet hatte, Soames Forsyte, der Vater Fleurs, machte seine Rechte über sie eines Nachts mit Gewalt geltend. Am nächsten Tag traf sie ihren Geliebten und erzählte ihm davon.
Ob er Selbstmord beging oder in seiner Verwirrung einem Verkehrsunfall zum Opfer fiel, haben wir nie mit Sicherheit feststellen können. Aber die Tatsache blieb bestehen.
Denke an deine Mutter, wie sie sich an jenem Abend gefühlt haben muss, als sie von seinem Tod hörte.
Spät am selben Abend döste Joyen in dem alten Lehnstuhl.
Der sattbraune Ton, in den der Raum getaucht war, und der große, gegen das Kissen des hochlehnigen Sessels gedrückte, weißhaarige Kopf gaben dem Bild eine Rembrandt-Stimmung.
Eine alte Uhr führte mit ihrem Ticken ein eifersüchtig gehütetes Verzeichnis der Sekunden, die für immer ihrem alten Herrn entglitten.
Als er wieder aufwachte, sah er John zwischen sich und dem Fenster stehen. Der Junge war anscheinend aus dem Garten gekommen und wartete darauf, dass er aufwachte. Noch im Halbschlaf krampfte sich sein Herz zusammen, ein Zittern überlief ihn.
Dieses Geständnis.
Nur mit Mühe riss er sich zusammen.
Oh, John, wo kommst du denn her?
John beugte sich über ihn und küsste ihn auf die Stirn. Erst dann bemerkte er Johns Ausdruck.
Ich bin nach Hause gekommen, um dir etwas zu sagen, Vater.
Mit allen Mitteln versuchte Joyen, das Zucken und Gurgeln in seiner Brust niederzukämpfen.
Ja, dann setz dich. Hast du schon mit Mutter gesprochen?
Nein.
Die Erregung im Gesicht des Jungen wich einer großen Blässe. Er setzte sich auf die Lehne des alten Sessels, wie Joyen selbst in alten Zeiten neben seinem eigenen Vater, der in den Tiefen des Lehnstuhls versunken war, gesessen hatte.
Vater, Fleur und ich haben uns verlobt.
Also doch.
Ich weiß, dass Mutter und du von dieser Idee nicht sehr begeistert seid. Fleur sagt, dass Mutter mit ihrem Vater verlobt war, bevor sie dich heiratete. Natürlich weiß ich nicht, was wirklich war, aber es ist doch schon so lange her. Ich liebe sie sehr, Vater. Und auch sie sagt, dass sie mich liebt.
John.
Du musst doch verstehen, was wir füreinander empfinden. Ist es denn fair, dass die alten Geschichten unser Glück zerstören?
Schau, John. Die Jugend überlebt sich leider bald. Du sprichst sehr leichtfertig von alten Geschichten, weißt aber nichts davon, was wirklich geschehen ist. John, wenn du alles wüsstest, würdest du sie ohne Zögern aufgeben. Du müsstest einfach. Kannst du mir denn nicht glauben?
Wie kannst du wissen, was ich dann tue? Vater, ich liebe sie mehr als alles auf der Welt.
Also gut, John. Wärest du heute nicht zu mir gekommen, so hätte ich dir dies geschickt. Ich wollte es dir ersparen.
wollte es auch deiner Mutter und mir ersparen. Aber ich sehe schon, dass es keinen Sinn hat. Lies das. Ich gehe einstweilen in den Garten.
Er beugte sich vor, um aufzustehen. John, der den Brief genommen hatte, sagte rasch:
Nein, ich gehe.
Und war auch schon verschwunden.
Mein lieber Sohn, es fällt mir nicht leicht, das zu schreiben, aber du siehst ein, dass es sein muss. Ich möchte nichts Böses über Soames Forsyte schreiben. Ich denke nicht mit Groll an ihn. Er liebte sie, auf seine Art. In den Augen der Welt war sie im Unrecht, er im Recht. Sie war sein Eigentum. Das ist seine Einstellung zum Leben. Menschlichen Gefühlen, menschlichen Herzen gegenüber. Sie sind Eigentum. Es ist nicht seine Schuld, er wurde so geboren.
Wo ist der Junge hingegangen, um den Brief zu lesen? Dieser unglückselige Brief, diese unglückselige Geschichte.
Sein Herz klopfte und schmerzte.
Das Leben, es laugt einen aus und lässt doch nicht den Wunsch aufkommen, sterben zu wollen. Das ist seine tückische Bosheit. Ein Fehler, ein Herz zu haben.
Eine Fliege kreiste gerade in diesem Augenblick wie wild um ihn herum. Das Geräusch war anheimelnd, besser als nichts.
Lass mich mit meiner Geschichte fortfahren. An jenem Abend floh deine Mutter aus einem Haus. 12 Jahre lang lebte sie allein und zurückgezogen, bis im Jahr 1899 ihr Mann, er war noch immer ihr Mann, denn er hatte keinen Versuch gemacht, sich scheiden zu lassen, sich plötzlich nach Kindern sehnte. Und lange Zeit versuchte sie dazu zu bringen, zu ihm zurückzukehren und ihm ein Kind zu schenken. Ich war damals, wie es im Testament deines Großvaters festgelegt war, ihr Vermögensverwalter und beobachtete diese Geschehnisse. Während dieser Zeit gewann ich sie sehr lieb. Er übte einen verstärkten Druck auf sie aus, bis sie eines Tages hierher kam und sich faktisch unter meinen Schutz stellte. Das gab schließlich den letzten Anstoß und wir blieben wirklich zusammen. Sie wurde geschieden, heiratete mich und du wurdest geboren. Soames heiratete bald nach der Scheidung Fleurs Mutter und Fleur kam zur Welt.
John ist ein so zartfühlender Mensch. Bis ins Tiefste anhänglich und auch gewissenhaft. Es ist so unfair, so grauenhaft unfair.
Dieser Gedanke machte Joyen entsetzlich unglücklich. Wieder sauste die Fliege an ihm vorbei, brachte die Hitze, das Surren, den Geruch des Sommers mit sich.
Ja, sogar den Geruch wie von reifem Obst, getrocknetem Gras, frischen Sträuchern und dem süßen Atem der Kühe.
Und irgendwo dort draußen las nun John diesen Brief. Und würde die Seiten umwenden und zerknittern in seiner Verstörtheit, seiner Verwirrung und Verstörtheit.
Und sein Herz wird brechen.
Das ist unsere Geschichte, John. Ich habe sie dir erzählt, denn durch die Zuneigung, die du zu der Tochter jenes Mannes gefasst hast, gehst du blindlings auf etwas zu, was das Glück deiner Mutter völlig zerstören wird, wenn nicht auch dein eigenes. Ich kann nichts gegen Fleur sagen, als dass sie seine Tochter ist. Aber heiratest du sie, dann sind deine Kinder auch Soames Enkel, genauso wie sie die Enkel deiner Mutter sind. Enkel des Mannes, der deine Mutter einst wie eine Sklavin hielt. Überlege dir, was das bedeutet. Außer uns beiden hat sie sonst niemanden auf der Welt. Bald wird sie nur dich haben. Reiß dich zusammen, John. Reiß dich zusammen, John, und brich aus allem aus. Reiß dich zusammen, John. Schiebe nicht diese Wolken, diese Mauern zwischen sie und dich. Brich ihr Herz nicht. Ich segne dich, mein lieber Sohn, und vergib mir nochmals den Schmerz, den dir dieser Brief bereiten muss. Dein dich immer liebender Vater, John Forsythe.
Armer kleiner John. Seine ganze Welt brach an diesem Sommernachmittag zusammen.
Die Jugend nimmt alles so schwer.
Unter großer Anstrengung nahm er noch einmal den Stift auf und kritzelte ein Wort auf die aufgeschlagene Seite, Seine Hand sank herab.
So ist es also. Wirklich?
Ein letzter heftiger Schmerz durchfuhr ihn und dann Dunkelheit.
Achtes Kapitel. Irene.
John hatte den Brief geradezu in sich aufgesaugt. Doch als er fertig war, tauchte wie von ungefähr seine Mutter Irene neben ihm auf.
Du weißt es also, John?
Ja.
Oh, mein Liebling.
Es ist schon gut.
Seine Gefühle waren so heftig und so verwirrt, dass er sich nicht zu bewegen wagte. Groll, Verzweiflung und doch auch wieder ein seltsames Verlangen nach ihrer tröstenden Hand auf seiner Stirn.
Was wirst du tun?
Ich weiß es nicht.
Sie schwieg lange und dann stand sie auf. Sie blieb einen Augenblick stehen, ganz still, machte eine kleine Geste und sagte:
Mein lieber Junge, mein innig geliebter Junge, denk nicht an mich. Denk an dich selbst.
Dann verließ sie sein Zimmer. John drängte sich in die Ecke, fast zu einem Ball zusammengerollt, wie es Igel tun. So blieb er vielleicht 20 Minuten, als ihn plötzlich John. Ein Schrei auffahren ließ.
John!
Er kam von unten, von der Terrasse. Erschrocken stand er auf. Wieder kam der Schrei.
John!
Er rannte aus dem Zimmer, die Stiegen hinunter, durch das leere Esszimmer ins Arbeitszimmer. Irene kniete vor dem alten Lehnstuhl, in dem sein Vater zurückgesunken lag, kalkweiß, den Kopf auf die Brust gesunken. Eine seiner Hände lag auf einem aufgeschlagenen Buch und klammerte sich um einen Bleistift. Ganz still. Stiller als alles, was er je gesehen hatte.
Oh, John, er ist tot. Er ist tot.
Mutter.
Seine Mutter hatte seine Knie umschlungen und drückte sich mit aller Gewalt dagegen.
Warum war ich denn nicht bei ihm?
Hörte er sie flüstern. Dann sah er das mühsam gekritzelte Wort Irene auf der aufgeschlagenen Buchseite und brach selbst zusammen. Es war das erste Mal, dass er den Tod eines Menschen erlebte. Und die unsagbare Stille des Todes löschte jedes andere Gefühl in ihm aus.
Neuntes Kapitel. Der letzte der alten Forsythes.
Als sie kamen, um Timothy Forsythe,
den einzigen reinen Individualisten, der noch übrig geblieben war,
für seinen letzten Weg vorzubereiten, fanden sie ihn wunderbar.
Nicht einmal der Tod hatte seiner Unantastbarkeit etwas anhaben können.
Es war Soames Sache, die Einladungen zum Begräbnis auszusenden. Er übertrug die Aufgabe Gradman in seinem Büro.
Nur die Blutsverwandten und keine Blumenspenden. Bestellen Sie 6 Wagen.
Ja, gut.
Die Testamentseröffnung findet anschließend in Timothys Haus statt.
Sehr wohl.
Er traf um 11 Uhr ein, um zu überprüfen, ob alles in Ordnung war. Eine Viertelstunde später kam Gradman mit schwarzen Handschuhen und einem Trauerflor am Hut. Wartend standen die beiden im Salon. Um 11:30 fuhren die Wagen in langer Reihe vor, doch niemand sonst kam. Gradman sagte:
Das erstaunt mich, Mr. Soames. Ich hatte sie selbst zur Post getragen.
Ich weiß nicht. Ja. Er hatte ja ganz den Kontakt mit der Familie verloren.
In früheren Jahren hatte Soames immer wieder festgestellt, wie sehr sich seine Familie eher den Toten als den Lebenden nachbarlich verbunden fühlte. Nun aber schien sich ein Wandel vollzogen zu haben, wenn man bedachte, wie sie in Scharen bei Fleurs Hochzeit erschienen waren und nun Timothys Beerdigung fernblieben.
Ja, Fleur hatte geheiratet, aber es war nicht John. Nach dem Tod seines Vaters wogen für John die Worte und Bitten, die in dem Brief an ihn gestellt wurden, umso schwerer. Fleur hatte noch einen letzten verzweifelten Versuch unternommen, sogar ihren Vater eingeschaltet, aber John ließ sich nicht mehr umstimmen. Er war nicht leidenschaftslos, als er diese Entscheidung traf. Und so suchte er sein Heil in einer langen Reise und entschied sich schließlich weit fort von allen Forsythes in British Columbia zu bleiben. Irene wollte ihm bald nachfolgen.
Um 12 setzte sich der Leichenzug in Bewegung. Timothy allein im ersten Wagen ganz hinter Glas. Dann Soames auch allein. dahinter Gradman, allein, und schließlich die Köchin und Smither zusammen in einem Wagen.
Ein recht dürftiger Leichenzug für den letzten der alten Forsythes.
Nach der Beerdigung kehrten sie in die Bayswater Road zurück. Das Testament enthielt keine besondere Überraschung. Wie sollte es auch? Hatte doch Soames das Testament für Timothy aufgesetzt.
Die anschließende Versteigerung des Hausstandes war besser besucht als die Beerdigung.
Soames tat es weh, zu sehen, wie die Stühle, auf denen seine Tanten gesessen, der Stutzflügel, auf dem sie fast nie gespielt, die Bücher, die sie so oft von außen betrachtet, die Nippes-Figuren, die sie so sorgsam abgestaubt, die Vorhänge, die sie zugezogen hatten, der Teppich, der ihre Füße warm gehalten hatte und vor allem die Betten, in denen sie geschlafen hatten und gestorben waren, an irgendwelche kleine Trödler verkauft wurden.
Aber was kann ich schon tun? Sie kaufen und auf den Dachboden räumen? Nein. Sie müssen den Weg allen Fleisches und aller Möbel gehen.
Als die Auktion in dem dumpfen Saal vorbei und die viktorianischen Reste in alle Winde zerstreut waren, trat er hinaus in den trüben Oktobersonnenschein und fühlte sich plötzlich, als wäre alles Wohlbehagen aus der Welt verschwunden und über allem das Schild zu vermieten angeschlagen.
Zeichen des Umsturzes am Horizont. Fleur in Spanien. Von Annette kein Trost zu erwarten. Kein Timothy mehr in der Bayswater Road.
Er war nervös und verlassen und beschloss, in die Goupener Galerie zu gehen, wo die Aquarelle von diesem Joyen ausgestellt waren.
Er hatte die Absicht, sie schlecht zu finden. Vielleicht würde ihm das eine gewisse Genugtuung geben.
June hatte Vals Frau, diese ihrem Mann, dieser seiner Mutter und jene schließlich Soames erzählt, dass das Haus,
das schicksalsschwere Haus am Robin Hill,
zum Verkauf angeboten wurde, dass Irene zu ihrem Sohn nach British Columbia oder weiß Gott wohin fahren wolle. Einen kurzen, verrückten Augenblick lang hatte Soames überlegt,
warum soll ich's nicht kaufen? Ich wollte es ja für.
Und schon verwarf er den Gedanken.
Ein zu trauriger Triumph und zu viele demütigende Erinnerungen für ihn und für Fleur.
Nach allem, was geschehen ist, wird sie nie dort wohnen wollen.
Er ging durch die ersten beiden Räume der Ausstellung.
Wirklich ein umfassendes Werk.
Und jetzt, wo der Mann tot war, schien es gar nicht mehr so trivial zu sein. Die Zeichnungen waren recht ansprechend, hatten Atmosphäre und die Pinselführung strahlte Persönlichkeit aus.
Sein Vater und mein Vater. Er und ich. Sein Kind und das meine.
Als er eben wieder ins Freie treten wollte, ereignete sich etwas, mit dessen Möglichkeit er insgeheim gerechnet hatte, als er sich entschloss, die Galerie zu besuchen. Irene selbst kam eben bei der Tür herein.
Sie ist also noch nicht weggefahren. Und kehrt noch immer zu dem zurück, was von Joyen übrig geblieben ist.
Er unterdrückte die unwillkürliche Reaktion seines Unterbewusstseins, mit der seine Sinne,
fast mechanisch,
auf den Reiz dieser Frau, die ihm einst gehört hatte, ansprachen und ging an ihr vorüber, ohne sie anzusehen. Sobald er aber an ihr vorüber war, konnte er es einfach nicht verhindern, dass er sich umwandte.
Auch sie hatte sich umgewandt und plötzlich hob sie ihre behandschuhte Hand. Ihre Lippen zeigten ein schwaches Lächeln. Ihre dunklen Augen schienen zu sprechen.
Jetzt, wo ich auf immer aus deinem Leben und dem Leben der Deinen verschwinde, vergib mir. Ich wünsche dir Glück.
Das letzte Zeichen einer schrecklichen Wirklichkeit, die ungeachtet der Moral, des Pflichtgefühls, des gesunden Menschenverstandes, sie sich von ihm hatte abwenden lassen, von ihm, der wohl ihren Körper doch nie auch nur einen Hauch ihrer Seele besessen hatte. Es tat weh, sehr weh sogar. Mehr, als hätte sie die Maske nicht gelüftet, als hätte ihre Hand ihm nicht ein Lebewohl gewunken.
Sie hörten Die Forsythe-Saga nach dem gleichnamigen Roman von John Galsworthy. Neunter und letzter Teil, Ende einer Epoche. Die Personen und ihre Darsteller waren die Erzähler Rosel Zech und Hans Zischler, der alte Joyen Gunnar Möller, Der junge Joyen, genannt Joe, Simon Rühhag. Soames, Udo Schenk, Irene, Irina Wanker, John, Paul Herwig, Fleur, Laura Mehr, Profond, Peter Fricke, Winifred, Dagmar Heller, Gradman, Fred Mehr. Ton und Technik, Günther Hess und Angelika Haller. Assistenz, Sikard Fieber. Musik und Komposition, Henrik Albrecht. Bearbeitung und Regie, Leonhard Koppelmann. Produktion, Bayerischer Rundfunk. Unterhaltung Wort 2002.